Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir werden die Täter, die Hintermänner und deren Gleichgesinnte ausforschen, jagen und sie der gerechten Strafe zuführen.
Der Auftritt heute von Sebastian Kurz, dem Bundeskanzler von Österreich, am Morgen nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt mit 4 Toten.
Die traurige Wahrheit ist, dass wir zwar das Glück haben, in einem grundsätzlich sehr sicheren Land zu leben, aber unsere Welt, die ist alles andere als sicher.
Ein Terroranschlag mitten in Wien also. Das würde an einem normalen Tag überall in Europa die Nachrichten dominieren, natürlich auch hier bei uns. Aber es ist eben kein normaler Tag, weil in den USA heute eine Entscheidung gefällt wird, die so ziemlich alles andere in den Schatten stellt. Wir schauen deshalb auf beides. Die Lage in Österreich und wie die Menschen dort jetzt umgehen mit der Terrorgefahr und die Präsidentschaftswahl in den USA. Philipp May erklärt uns, wie er sich in der kommenden Nacht auf die Wahlsendung morgen früh im Deutschlandfunk vorbereitet. Und er hat mir das hier schon vorab verraten.
Ich bin tatsächlich, ganz ehrlich, ich bin echt ein bisschen aufgeregt.
Hören wir genauer in ein paar Minuten. An diesem Dienstag, dem 3. November 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. So, und in der Leitung müsste jetzt zugeschaltet aus Wien Clemens Fehrenkotte sein. Hallo, Clemens.
Hallo, Grün.
Clemens, über den Anschlag gestern, was ist da inzwischen bekannt?
Wir wissen mittlerweile, dass es ein 20-jähriger Attentäter war, der hier in Österreich geboren ist, südlich von Wien in Mödling. Ein Sohn nordmazedonischer Eltern, die hier nach Österreich gekommen sind. Und der sich dann, so heißt es von den Sicherheitsbehörden und auch vom Innenminister Nehammer, der sich dann radikalisiert habe, der den Wunsch hatte, schon als Anhänger des IS, des Islamischen Staates, nach Syrien zu fahren, zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Und der sich dann alleine auf den Weg gemacht hatte, nach in die Türkei, dort festgenommen worden ist und dann überstellt worden ist nach Österreich. Und er wurde verurteilt wegen dieses Versuchs, sich dem IS anzuschließen, zu 22 Monaten. Und dann, das ist an sich auch für die Sicherheitsbehörden hier Überraschende, der dann entlassen worden ist, frühzeitig aus der Haft im Dezember des vergangenen Jahres. Und er wurde eingestuft als nicht ein Mensch, der weiter Gefährder sein könne. Und in dem Punkt haben sie sich offenbar getäuscht.
Das heißt, die Ermittler gehen davon aus, dass er tatsächlich sich sozusagen verstellt hat und gesagt hat, hier von mir geht keine Gefahr mehr aus und stattdessen heimlich diesen Anschlag geplant hat. Oder kann es vielleicht auch sein, dass er noch einmal radikalisiert wurde?
Also der Innenminister hier sagte und auch der Polizeipräsident von Wien, der hätte sich verstellt. Es gibt ja auch ein Deradikalisierungsprogramm hier auch in den Haftanstalten. Und auch danach werden die dann nach wie vor, das wäre fast unter Bewährungsauflagen, frühzeitig entlassen, aufgrund des jugendlichen Alters, kann man nicht anders sagen, dass ich da verstellt hätte und nicht zu erkennen gegeben habe, dass er sich eigentlich nicht von der Ideologie des IS hat trennen wollen. Das ist gegenwärtig der Stand. Die haben ja gestern unmittelbar nachdem die Feuerüberfälle in der Innenstadt von Wien losgingen, um 20 Uhr, wurde diese Person, der mutmaßliche Attentäter, 9 Minuten später, so heißt es jetzt, bereits gestellt und erschossen. Und daraufhin wurde anschließend die Wohnung dieses jungen Mannes durchsucht. Dort habe man also unter anderem auch weitere Munitionsteile gefunden und vor allen Dingen auch Hinweise darauf, mit wem war der in Kontakt. Und auf dieser Grundlage gab es jetzt noch zahlreiche weitere Verhaftungen, insgesamt 14 an der Zahl, die jetzt im Verlauf der vergangenen Stunden durchgeführt worden sind. Das ist das eine. Das zweite ist, lange Zeit hieß es zu Beginn und dann auch gestern Nacht, am Morgen und auch am Vormittag, dass es mutmaßlich mehr als eine Person gewesen sei. Davon rückt jetzt inzwischen die Polizei und auch der Innenminister ein wenig ab. Warum? Die Bevölkerung hat dem Aufruf der Polizei gefolgt und hat Videos, die sie gemacht haben. Und es waren ja ganz viele an diesem lauen, warmen letzten Tag vor Verhängung der nächtlichen Ausgangssperre in der Innenstadt, haben Videos geschickt und zwar der Polizei hochgeladen. Das waren 20.000 Videos nach deren Angaben. Davon haben sie 50% inzwischen schon durchgesehen und keinen Hinweis darauf gefunden, dass es einen zweiten Täter gäbe.
Mhm. Clemens, jetzt haben wir schon wieder viel über den oder die mutmaßlichen Täter gesprochen. Was ist denn bekannt über die Opfer und was da genau gestern Abend in der Innenstadt passiert ist?
Ja, Es gibt insgesamt 4 Opfer, die absolut wahllos offenkundig erschossen worden sind. Es war unter anderem eine Kellnerin in einem Restaurant, die erschossen worden ist. Ein junger Mann, der zufällig dran vorbeigekommen ist an der Szenerie. Es gab auch Augenzeugen, die haben noch hinterher gesagt, dass sie auch diesem Attentäter gegenüberstanden und Glück gehabt hatten, in Anführungsstrichen. Eine ältere Frau und auch ein älterer Mann, das sind die 4 Todesopfer, die der Attentäter buchstäblich auf dem Gewissen haben soll. Und es gibt ferner sehr viele, eine relativ hohe Anzahl an Verletzten. Gegenwärtig haben sie die Zahl nach oben korrigiert auf 22 Verletzte und davon sind sehr viele auch schwer verwundet. Die sind seit gestern Abend in den Krankenhäusern. Der Zustand ist zum Teil wirklich lebensbedrohlich. Und was sind das für Verletzungen? Das sind einmal Schussverletzungen. Dieser junge Mann habe eine abgesägte Kalaschnikow, ein Sturmgewehr, eine Handfeuerwaffe und eine Machete dabei gehabt und eine Attrappe für Sprengstoff. Und damit bewaffnet, in Anführungsstrichen, ist er dann losgezogen und hat dann innerhalb eines kleinen Kreises, gestern hieß es noch, es gibt 6 verschiedene Tatorte, hat er dann seine Taten durchgezogen, bis er schließlich, wie gesagt, um 20:09 Uhr, so heißt es hier, also fast 9 Minuten danach, von Polizisten einer Sondereinheit, die hier auch immer in der Innenstadt im Einsatz ist, getötet worden ist.
Also nach allem, was wir wissen, handelt es hier um einen islamistischen Terrorakt. Wie präsent war Islamismus bislang in Österreich?
Also die österreichischen Verfassungsschützer haben schon lange Zeit davor gewarnt, dass der IS in Österreich auch anwerben würde und das als ein Terrorgebiet sehen würde, in dem diese Art von Anwerbung und Radikalisierungsversuche nicht massiv gestört würden.
Warum in Österreich? Warum nicht?
Es gibt unter anderem, das heißt ja also in anderen Zusammenhängen, ein Paradies für Geheimdienste. Warum? Weil bei Geheimnisverrat selber hier nur sehr für Ausländer sehr, sehr geringe Strafen drauf sind. Das geht schon fast zurück in die Zeiten des Kalten Krieges. Das war also von daher ein Terrain, das durchaus vorteilhaft war, in Anführungsstrichen, für den IS. Und ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, der vor 1,5 Jahren aus dem Amt rausgedrängt worden ist von der Vorgängerregierung, der hatte immer davor gewarnt und sagte, das ist etwas, was wir im Auge behalten müssen. Und man muss natürlich auch sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung, sowohl hier in Wien als auch im übrigen Land, sich wirklich glaubte, auf einer Insel der Seligen zu sein. Dass alle Anschläge drumherum in anderen europäischen Ländern hier nicht passieren würden. Und obgleich es andere Warnungen interne gab, aber das ist offenkundig verdrängt worden, wie so vieles. Und gestern Abend wurde man eines Besseren belehrt.
Wie sehr kommen da jetzt die Innenpolitiker und Innenpolitikerinnen in Österreich unter Druck?
Also es gibt viele Strömungen, auch innerhalb der Regierenden Volkspartei, der ÖVP von Sebastian Kurz, die sich dem Kampf gegen den politischen Islam, wie Sie sagen, verschrieben haben. Das wurde auch im letzten Wahlkampf thematisiert, auch von der ÖVP. Das sei ein innenpolitischer Feind, in Anführungsstrichen. Bei der FPÖ, dem ehemaligen Koalitionspartner von Sebastian Kurz, klingt das noch weitaus deutlicher. Sie müssen sich allerdings jetzt die Frage gefallen lassen, wie Sie auch mit rechtsstaatlichen Mitteln einer liberalen Demokratie diese Art von Gefahrenabwehr bewerkstelligen wollen. Das wird die nächsten Tage und Wochen, die ohnehin coronamäßig hier sehr schwierig zu vollziehen sind, das wird die nächsten Tage und Wochen die innenpolitische Debatte mitprägen.
In den letzten Wochen haben wir ja jetzt mehrere Anschläge in Europa gesehen. Einmal den Anschlag auf einen Lehrer bei Paris, dann die Kathedrale in Nizza, hier bei uns in Deutschland, in Dresden, alles Anschläge mit islamistischem Hintergrund. Gehen die Ermittler in Österreich davon aus, dass sie hier sozusagen nur die letzte Bewegung einer Welle ist, die da durch Europa unterwegs ist?
Also sagen wir es mal so, die haben natürlich auch im Verlauf der letzten Stunden seit dem Beginn des Attentats gestern Abend auch mal ihre Statistik durchgesehen, und zwar europaweit. Und dort sagte der Polizeichef heute Nachmittag von Wien, bei den 12 großen schweren Terroranschlägen von Islamisten in Europa von 2012 bis 2020 seien alle Anschläge von Einzeltätern verübt worden. Und das ist hier offenkundig auch der Fall.
Das heißt, Das ist eine Art von Anschlag, vor der man sich nur schwer schützen kann?
Vor dem man sich nur sehr schwer schützen kann. Und wir haben es zum Teil ja auch schon besprochen. Die Frage des Verstellens, des Planens, des hinters Licht führens sind natürlich auch Dinge, die in anderen europäischen Staaten, wo die Sicherheitsdienste ähnliche Beobachtungen haben machen müssen, schon verinnerlicht sind, in Anführungsstrichen. Das wird man jetzt hier erst lernen müssen.
Wenn du mal in die Zukunft schaust, wird das Risse in der österreichischen Gesellschaft vertiefen, dieser Anschlag?
Das hängt ganz davon ab, wie jetzt die überwiegende Zeit der politischen Parteien reagieren wird. Sie bemühen sich gegenwärtig noch um einen halbwegs harmonischen Schulterschluss, aber das dürfte aufbrechen. Es ist die Frage natürlich, wie wird man mit Menschen, die aus anderen Herkunftsländern hier geboren, aufgewachsen sind und Österreicherinnen und Österreicher sind, umgehen. Und es gab, letzte Bemerkung noch dazu, gestern Abend eine von österreichischen Medien und auch von vielen sehr bewunderte Aktion von zwei türkischstämmigen Österreichern, die in dem ganzen Schusswechsel mehrere Personen gerettet haben, buchstäblich unter anderem auch den einzigen Polizisten, der schwer verwundet worden ist, den haben die buchstäblich aus dem Feuer gezogen.
Clemens Fehrenkotte in Wien. Vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Dankeschön.
Jo, ciao.
Also, mit mir hier am Tisch sitzt jetzt ein Kollege, den ihr alle gut kennt, Philipp May, auch hier aus der Podcast-Moderatorenriege. Hi. Hi, Philipp, grüß dich.
Muss ich ja jetzt sagen, hi. Na?
Philipp, du moderierst morgen nicht den Podcast, sondern bei uns im Deutschlandfunk die Informationen am Morgen, also die Extrasendung zur US-Präsidentschaftswahl. Bist du schon aufgeregt?
Ganz ehrlich, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so aufgeregt war, war, ich kann es dir genau sagen, es war am 13. Juli 2014. Da saß ich nämlich im Maracanã-Stadion von Rio und habe der deutschen Fußballnationalmannschaft dabei zugeguckt, Weltmeister zu werden. Ungefähr so aufgeregt bin ich ohne Witz auch, wobei es jetzt tatsächlich ein bisschen ernster ist als damals.
Woher kommt denn diese Aufregung?
Naja, ich meine, du hast es gerade auch schon gesagt, wir haben irgendwie alle 4 Jahre lang auf diesen Tag hingefiebert. Wir wissen alle, dass es eine besonders wichtige Wahl ist, die wahrscheinlich viele Sachen in der Welt oder das Schicksal vieler Sachen in der Welt einfach bestimmen wird. Wie geht es weiter zum Beispiel mit dem Pariser Klimaabkommen beispielsweise? Wie geht es weiter? Das ist ja eine Sorge, die einige haben, die ich für ein bisschen übertrieben halte, aber die Sorge wird ja trotzdem artikuliert. Wie geht es weiter mit der amerikanischen Demokratie? Wie geht es überhaupt weiter mit dem amerikanischen
Krieg und Frieden in der Welt, kann man eigentlich sagen. Ne?
Ja, wobei das Witzige ja ist, oder das Interessante ja eigentlich ist, dass Donald Trump, das soll man nicht vergessen, ist, glaube ich, der erste Präsident seit mehreren Jahrzehnten, der keinen einzigen Krieg geführt hat, keine einzige militärische Intervention im Ausland vorgenommen hat.
Naja, wenn wir mal von der ein oder anderen Intervention in Syrien absehen.
Gut, also Drohnenangriffe und Bombenschmeißen, das läuft mittlerweile bei den Amerikanern unter ferner Liefen, hast du natürlich recht, aber der keine Truppen irgendwo hingeschickt hat, sagen wir mal so.
Okay.
Ich will jetzt gar nicht zynisch klingen, aber wie gesagt, Obama hat es gemacht, Bush hat es gemacht, wissen wir, Clinton hat es gemacht, Trump hat es nicht gemacht.
Philipp, können wir vielleicht inhaltlich auch gleich nochmal ein bisschen drauf gucken. Ich will gerne von dir wissen, wie das läuft mit dieser Frühsendung morgen. Also das ist ja bei uns im Programm auch eine ganz besondere Sendung, diese Wahlsendung. Ihr fangt an eine Stunde früher als sonst, um 4 Uhr, korrekt?
Richtig.
4 Uhr morgens und dann ist sozusagen ja immer noch viel los. Wie bereitest du dich auf so eine Sendung vor?
Tatsächlich relativ anders. Ich mache es ja auch zum ersten Mal, dass ich so eine besondere Information am Morgensendung moderieren darf. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass man sehr minutiös, also ich zumindest, vorbereitet bin auf so eine Information am Morgensendung. Das heißt, im Idealfall weiß man, welche Interviews man führen wird, hat diese Interviews sehr klar vorbereitet, weiß ungefähr, welcher Beitrag wann kommt. Und jetzt ist das natürlich alles so ein bisschen Work in Progress. Wir wissen einfach nicht, was für eine Lage wir morgen haben. Wir haben natürlich eine Menge Interviewpartner tatsächlich, viel mehr als sonst. Wir sprechen mit insgesamt 7 Experten, Politikern und so weiter. Das ist schon mal anders. Ich habe mit Klaus Remme einen Co-Moderator. Klaus Remme, für die, die ihn nicht kennen, die meisten Podcast-Hörer kennen ihn, Hauptstadtstudio-Korrespondent, ehemaliger US-Korrespondent und im Hauptstadtstudio auch für Außenpolitik zuständig. Das heißt, er wird immer dann, wenn ich nicht weiter weiß, was wahrscheinlich relativ häufig vorkommen wird, wird er mir zur Seite springen und auch darüber hinaus und wir werden uns die Bälle zuwerfen. Aber letztendlich wissen wir, beide nicht so wirklich, was kommt, weil einfach so viele Szenarien denkbar sind. Nicht wie sonst, wo es im Prinzip eigentlich nur darum ging, hat der eine gewonnen oder hat der andere gewonnen, sondern jetzt gibt es eben tatsächlich doch deutlich mehr Szenarien, die alle irgendwie auch ja, ein bisschen Unsicherheit versprechen. Auch über die Unsicherheit, wie moderiere ich die Sendung hinaus.
Jetzt ist es ja so, bei den Informationen am Morgen normalerweise, man geht dann irgendwann abends ins Bett, die einen Moderatoren machen das früher, die anderen später, aber man schläft irgendwie ein paar Stunden vorher und wacht dann irgendwann früh morgens auf, geht ins Studio und bringt sich nochmal sozusagen auf den aktuellen Stand der Dinge. Wie ist das jetzt heute Nacht? Wirst du die Nacht Fernsehen durchglotzen oder legst du dich irgendwann mal hin oder wie hast du das geplant?
Tja, also normalerweise ist man tatsächlich relativ lange hier, wenn man die Frühsendung moderiert. Ich habe eigentlich vor, jetzt demnächst bald nach Hause zu gehen und irgendwie zu versuchen, noch 2-3 Stunden Schlaf zu tanken. Ich glaube, das wird relativ schwierig. Ich werde es versuchen, ich werde mich hinlegen und, keine Ahnung, Schäfchen zählen und dann wahrscheinlich nach 1-2 Stunden aufgeben und mich wieder anziehen. Und dann werde ich relativ zügig, also so wahrscheinlich um 12 Uhr, schon in Sender fahren, gucken, was die Kollegen in der Radionacht machen. Auch da läuft schon Wahlberichterstattung. Und dann tatsächlich auf die ersten Ergebnisse warten, die dann eintrudeln, um dann so langsam den Überblick zu haben, wie, wo oder wohin wird die Reise gehen. Um mich dann auch darauf einzustellen, was wird das für eine Sendung.
Ab wann in der Nacht wird es denn interessant?
Also wenn ich jetzt eine Zeit nennen soll, dann würde ich sagen 2 Uhr ist eine spannende Zeit, weil um 2 Uhr schließen die, also deutscher Zeit, schließen in den USA, 10 Uhr US Eastern Time, schließen die Wahllokale in Florida. So, Florida wissen wir alle, ist ein Swing State. Ein Swing State, den Trump eigentlich gewinnen muss, wenn er Präsident werden will. Und Joe Biden könnte ihn verlieren und hat trotzdem noch ausreichend Pfade, Präsident zu werden. Ich erkläre jetzt nicht nochmal das Wahlmännergremium. Das ist, glaube ich, dass jeder, der sich für die US-Wahl interessiert, weiß so ungefähr, wie das funktioniert. Also Florida ist ganz entscheidend. Und Florida ist vor allen Dingen auch ein Bundesstaat, wo wir damit rechnen können, relativ zügig Ergebnisse zu haben, weil diese ganzen Early-Voting-Stimmen und die Briefwahlstimmen schon ausgezählt sind. Die haben schon seit 14 Tagen angefangen auszuzählen und dementsprechend drücken sie eigentlich nur noch auf den Knopf, wenn die Wahllokale geschlossen sind und können alles zusammenzählen und du hast einen Großteil des Ergebnisses, hast du dann einfach vorliegen und dann wissen wir, ob die Umfragen in Florida richtig waren und Joe Biden tatsächlich überall der Führende war. Und wenn Joe Biden das gewonnen hat, dann wissen wir eigentlich auch, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Joe Biden auch der nächste Präsident wird.
Du bist ja bei uns in der Redaktion einer der USA-Kenner, hast auch mehrmals aus Washington berichtet. Ich weiß auch, dass du immer viel, auch jetzt abseits dieser Wahl, über die USA liest und gelesen hast, dich da immer auf den aktuellen Stand bringst, auch was so scheinbare Kleinigkeiten angeht. Was würdest du denn sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass wir morgen früh tatsächlich ein festes Ergebnis, einen festen Gewinner haben?
Ich war ja bis vor kurzem eigentlich einer, der gesagt hat, okay, guck doch einfach auf die Umfragen. Die Demoskopen, das sind auch alles studierte, schlaue Leute, die haben aus 2016 gelernt, die wissen, was damals an den Umfrageergebnissen falsch gelaufen ist oder bei den Umfragen falsch gelaufen ist. Die haben ihre Modelle modifiziert und die sind tatsächlich so eindeutig mittlerweile, die Umfrage. Alle, die das jetzt irgendwie nicht anerkennen und hier ständig irgendwie das Gespenst der Unsicherheit an die Wand malen, das sind all die 2016 Geschädigten, die eben damals auch den klaren Sieg für Hillary Clinton vorausgesagt haben und dann eines Besseren belehrt worden sind. Das war mit meiner jugendlichen Arroganz, würde ich mittlerweile sagen. Ich bin auch vorsichtiger geworden, aus mehreren Gründen einfach, weil genau die gleichen Umfrageinstitute, die damals einen Sieg Donald Trumps vorhergesagt haben, es ist vor allen Dingen ein bis zwei Umfrageinstitute, die sagen jetzt, genauso wird es wieder laufen. Unsere Daten zeigen, dass im Prinzip genau der gleiche Fehler bei den anderen Demoskopen wieder gemacht wurde, dass die Anzahl der heimlichen, der sogenannten heimlichen Trump-Wähler unterschätzt wurde und dass da doch deutlich mehr Menschen sind, die falsche Angaben oder keine Angaben gemacht haben bei diesen Telefonumfragen und am Ende doch ihr Stimmzettel für Donald Trump am Ende machen. Und das sind so Sachen, die einen dann auch stutzig machen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es jetzt einfach das Geraune ist, das mich jetzt einfach ansteckt sozusagen, oder ob da tatsächlich mehr dran ist. Letztendlich werden wir es wirklich erst morgen früh sehen. Und ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden mit Prognosen einfach.
Und wie groß ist denn die Gefahr, da wird ja auch immer drüber geredet, dass es möglicherweise morgen früh noch kein Ergebnis gibt, was beide Seiten anerkennen, dass wir da ab morgen sozusagen in eine ganz lange Zeit der Unklarheit.
Du willst jetzt Prozentzahlen, ne? Du willst jetzt Prozentzahlen. Pass auf.
Ich frage mich eher, spielt das in deinen Überlegungen eine große Rolle oder stellst du dich sozusagen darauf ein oder ist es eher auch wieder so eine Spielerei von einigen Berichterstattern?
Nee, also die Gefahr ist real, dass wir kein klares Ergebnis sehen können. Ich habe ja schon gesagt, also in dem Moment, wo diese Florida, North Carolina, Arizona gehört auch noch dazu. Mit Abstrichen Texas. Wenn all diese Staaten tendenziell eher zugunsten Trumps ausgehen, dann werden wir mit Sicherheit kein klares Ergebnis haben, weil dann kommt es einfach auf den mittleren Westen an. Das war ja auch damals die Firewall für Hillary Clinton, die dann gefallen ist zugunsten Trump. Ja, dann wird es genauso wieder sein wie letztes Mal auch. Und dann werden wir kein klares Ergebnis haben, einfach wegen dieser massiven Anzahl an Briefwahlstimmen wegen der Pandemie. Und dann werden die auszählen. Und noch lange auszählen.
Das und das wird möglicherweise häufiger angefochten.
Und das ist noch das Zweite dazu. Also die Chance, dass wir ein klares Ergebnis haben, würde ich sagen, mal 50-50. Und dann würde ich sagen, die Chance, dass wir ein klares Ergebnis haben, das auch von Donald Trump anerkannt wird, die ist deutlich kleiner. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Donald Trump alles versuchen wird, auf legalem Wege diese Wahl auch im Nachhinein noch in Zweifel zu ziehen. Das wurde ja auch schon jetzt deutlich beschrieben. Deswegen ist es aus demokratischer Sicht so wichtig, dass diese Wahl einigermaßen klar und deutlich abläuft, damit es dann auch auf republikanischer Seite genug Leute gibt, die irgendwann sagen, Donald, tut mir leid, den Kampf fickst du ab hier alleine aus. Das wird nichts mehr. Du musst raus aus dem Weißen Haus.
Okay, Philipp, dann lass uns zum Schluss nochmal ganz kurz schauen auf die Moderation der Frühsendung morgen. Ich bin mir sicher, da fragen sich jetzt einige Leute, da ist morgen früh dann einiges im Fluss, während der Philipp am Mikrofon sitzt und moderiert. Wie machst du das dann? Moderieren und gleichzeitig den Überblick haben über diese laufende Nachrichtenentwicklung?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich werde das morgen sehen. Wer hat natürlich erstmal fähige Regisseure und Mitarbeiter im Hintergrund, die mich füttern? Wir haben natürlich mehr oder weniger eine Standleitung zu unseren Korrespondenten Thilo Kössler und Doris Simon und Markus Pindur in Washington, die uns permanent mit allen Sachen, mit allen neuesten Informationen und Entwicklungen versorgen werden. Ich werde natürlich versuchen, mit einem Auge noch das Internet, Twitter und die Nachrichtenagenturen zu filtern. Klaus Remme wird natürlich auch für mich aufpassen. Und ansonsten bin ich im Prinzip, genau wie alle anderen Zuhörer, eben auch in gewisser Weise Zuhörer meiner kompetenten Kollegen und versuche das Ganze dann für die Zuhörer so gut es geht zu filtern, dass wir dann alle hoffentlich um 8.50 Uhr ein klares Bild haben, dass wir alle dann auch verstehen und wissen, wie es weitergeht. Und wenn nicht, dann könnte es passieren, dass ich um 9.35 Uhr nochmal on air muss für das erste Deutschlandfunk aktuell und weiter moderieren. Bis irgendjemand sagt, so, jetzt lass mal gut sein, Philipp, jetzt darfst du nach Hause und schlafen. So lange sitze ich hier im Studio und moderiere einfach.
Okay, prima. Philipp, dann wünsche ich dir alles Gute. Morgen früh Mittwochmorgen ab 4 Uhr morgens die Informationen am Morgen mit Philipp May. Das ist unsere Wahlsondersendung zur Präsidentschaftswahl in den USA. Danke dir, Philipp, dass du dir heute an diesem pickepackevollen Vorbereitungstag noch die Zeit genommen hast, um uns das zu erklären. Danke dir.
Alles getan. Jetzt heißt es nur noch warten bis 4 Uhr morgens.
Okay, dann ruh dich gut aus.
Danke.
So viel also für heute hier im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Morgen ab 17 Uhr hören wir uns wieder. Dann sprechen wir über die Ergebnisse in den USA und hoffen natürlich, dass es bis dahin welche gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.